SWR 2 Essay.
Im letzten Jahr hörte und las man viel über den vermeintlichen Antisemitismus Achille Mbembes, über seine Ausladung als Redner auf der Ruhrtriennale, von einer Debatte, die sich im Kreise drehte und nicht recht zu fassen war. Die junge Philosophin Gloria Freitag liest die Debatte um Mbembe mit Jacques Derrida und stellt Fragen. Wie soll man den Kreis verlassen? Ist das andere sein zu lassen so schwer? Hören Sie einen sprachlich, inhaltlich und formal ungewöhnlichen Essay über den Fall Achille Mbembes. Hören Sie von der Behebung des Kreises oder wie man sich davonkommt, vielleicht. Von Gloria Freitag. Regie Nicole Paulsen. Mein Name ist Michael Lissek.
Das Motiv des Kreises wird uns unablässig verfolgen. Der Kreis also wird uns verfolgen. Er wird uns einkreisen und umschlossen halten. Er wird uns belagern, während wir stets aufs Neue versuchen werden, auszubrechen.
Das afromoderne Denken ist ein Denken des Dazwischen und der Verwobenheit. Es erklärt, dass man sich nicht wirklich auf die Welt berufen kann, wenn man sich nicht notgedrungen bei anderen aufgehalten hat. So gesehen heißt zu sich zurückkehren, zunächst einmal aus sich herausgehen.
Die Einzigartigkeit des Holocaust, die auch ein wichtiges Narrativ ist für die Erinnerungskultur in Deutschland, für auch überhaupt die Gründung der Bundesrepublik Deutschland, so wie es Joachim Gauck ja mal formuliert hat, der Holocaust und der Auseinandersetzung damit gehören zur deutschen Identität. Wenn also Herr Mbembe als ausländischer Wissenschaftler...
Die Nacht der Identität, die eigene lückenhafte kleine Welt hinter sich lassen. Diesen ersten Text wollen wir das westliche Bild des Negers nennen. Er versucht die Frage, wer ist er, zu beantworten und bemüht sich, eine Realität zu benennen, die ihm äußerlich ist und die er im Verhältnis zu einem Ich zu verorten versucht, das für das Zentrum jeglicher Bedeutung gehalten wird. Aus dieser Perspektive ist alles nicht mit ihm identische, anormal.
Wenn also Herr Mbembe als ausländischer Wissenschaftler in so eine Debatte eingreift und auch missverständliche Sätze formuliert, dann muss er das klarstellen. Für mich sind diese Sätze zu deuten eben auch als Relativierung des Holocaust und in meiner Eigenschaft als Antisemitismusbeauftragter fühle ich mich berufen, auch in so eine Debatte einzugreifen und dann auch meine Sorge zum Ausdruck zu bringen, dass das hier missverständlich verstanden werden kann. Und deswegen habe ich mich zu Wort gemeldet.
Liegt hier ein Zirkel vor? Gibt es eine andere Definition des Begehrens?
Gibt es eine andere Definition des Begehrens als ein Begehren des Eigenen? Ein anderes Begehren als ein Sich-Begehren? Eine andere Bewegung als die einer Rückkehr zu sich, von sich ausgehend auf sich zu? Gibt es keine andere Bewegung? Kein anderes Bewegungsbegehren als ein Begehren des Kreises? Ein Begehren im Kreis, das sich umkreist, einkreist? Wie soll man den Kreis verlassen? Sich lassen? Ist denen, die das andere sein lassen, ohne zu verlassen, so schwer?
Wenn Debatten sich im Kreis drehen, wenn sie nicht vorankommen, schreibt der Rechtsphilosoph Ralf Michaels in der FAZ.
Liegt es oft daran, dass Ihre Fragen die falschen sind oder die Voraussetzungen der Fragen nicht geklärt sind? Bei der Frage nach Achille Mbembes Antisemitismus ist das der Fall. Die Norm scheint klar. Gebraucht wird nur noch die Subsumption. Eine Hermeneutik nicht so sehr des Verdachts, wie Aleida Aßmann schrieb, sondern der Gewissheit über die eigene moralische Position.
Wie gewiss ist sich eine Gewissheit? Was weiß sie von sich? Gewiss. Wie stabil? Wie gefestigt ist ein Standpunkt? Wer steht da? Wogegen? Wofür? Wer steht da als ein Selbst? Als eine nationale Identität gar? Wie stimmt mit sich zusammen und zu einer Identität eine Vielheit? Wie stimmt eine Vielheit von Stimmen zusammen und Stimmt das?
Stimmt das, was eine Identität von sich selbst weiß und sagt?
Kann sie sich aussprechen?
Spricht sie sich aus, indem sie sich einschließt, umschließt, sich einkreist, schließt?
Was ist das außerhalb des Kreises?
Was ist das außerhalb des Kreises?
Und wessen außerhalb ist das, was außerhalb des Kreises ist?
Und wessen außerhalb ist das, was außerhalb des Kreises ist?
Gehört das noch zum Kreis?
Gehört das noch zum Kreis? Außerhalb des Kreises. Verstehen wir das voreilig und ein bisschen verwickelt so. Außerhalb des Kreises ist, was zum Kreis nicht gehört. Aber ist es das außerhalb des Kreises, dann gehört es dem Kreis irgendwie doch. Als sein Außen ist es für die Errichtung des Kreises konstitutiv. Es wäre unausweichlich der Kreis also bezogen auf sein Außen. Unausweichlich bezogen auf das, was ausgeschlossen ist aus dem Inneren des Kreises.
Wer ist im Inneren des Kreises? Was ist das Zentrum der Debatte, die seit Ende März 2020 um Achille Mbembe rotiert? Ist Achille Mbembe im Zentrum der Debatte? Kreist die Debatte um Achille Mbembe herum? Wer ist Achille Mbembe?
Haben wir danach gefragt? Wurde in der Debatte nach Achille Mbembe gefragt? Achille Mbembe schreibt, es laufe das dargestellte Subjekt in der Darstellung Gefahr,
im Bewusstsein des darstellenden Subjekts in ein Objekt oder einen Spielball verwandelt zu werden. Indem es sich darstellen lässt, verliert es die Fähigkeit, selbst für sich und für die Welt ein Bild von sich zu entwerfen. Es ist gezwungen, ein Bild zu übernehmen, gegen das es ständig wird ankämpfen müssen. Es muss sich mit einem Bild herumschlagen, das ihm angehängt worden ist, das es mühsam loszuwerden versucht.
Das war ein Textauszug aus Mbembes Politik der Feindschaft. Die sende dem Titel Derridas Politik der Freundschaft einen Gruß. Einer Freundschaft, die ausscherte aus der Klassifikation, Berechnung, Verwertung des anderen Menschen. Einer Politik der Freundschaft, die nicht Kurs nähme auf Trennung und die Auflösung von Bindungen,
die sich bewegen,
angehen,
rühren ließe vom Gesicht des anderen,
wer auch immer das sei, den Kurs in Richtung einer Öffnung zu ändern, die Geschlossenheit des Kreises zu beheben. In solchen Bewegungen ist das Denken, Schreiben von Achille Mbembe unterwegs, sucht es einen Ausgang aus einer langen Nacht. Dreht auch die Nacht sich im Kreis? Was verschwindet darin? Versucht, wo sich zu finden, indem es den anderen als Feind und Fremden sich erfindet?
Der Holocaust und der Auseinandersetzung damit gehören zur deutschen Identität. Wenn also Herr Mbembe als ausländischer Wissenschaftler in so eine Debatte eingreift und auch missverständliche Sätze formuliert, dann muss er das klarstellen. Für mich sind diese Sätze zu deuten eben auch als Relativierung des Holocaust, und in meiner Eigenschaft als Antisemitismusbeauftragter fühle ich mich berufen, auch in so eine Debatte einzugreifen und dann auch meine Sorge zum Ausdruck zu bringen, dass das hier missverständlich
ist. Eine solche Aussage ist schon eine seltsame Art, sich im Kreis zu drehen. Einen Zirkel mit Ausschlusscharakter zu beschreiben. Die Zirkelspitze setzt sich ihr Zentrum. Eine phallische Geste, würde Derrida sagen,
wenn Derrida noch etwas zu sagen hätte.
Eine Figuration des Phallogozentrismus. Was aber ist das für ein Wort? Also Ungetüm.
Wo setzt sich das hin? Worauf läuft das hinaus? Oder wovor läuft es davon?
Vorlesung. Wie zusammenleben. Collège de France. Sitzung vom 16. März 1977. Dossier Hören. Überschrift Wischtuch. Sprecher Roland Barthes.
Das Paradox vieler Gemeinschaften, das Gegenstand dieser Figur ist. Der Ausgeschlossene ist eingeschlossen, ohne seinen Status als Ausgeschlossener zu verlieren. Darin besteht der widersprüchliche Status des Parias. Ausgeschlossen und eingeschlossen, inkludiert als Abfall. Vielleicht gibt es keine Gemeinschaft ohne inkludierten Abfall. Jede Gesellschaft hütet ihre Abfälle und verhindert es, dass sie ganz verschwinden.
Vielleicht ist die Auseinandersetzung um Achille Mbembe das Wischtuch für den Abfall, der für die Selbstbestimmung einer Gemeinschaft, der Selbstbestimmung als Erinnerungs-, als Gedächtnisgemeinschaft,
der Konstitution einer nationalen Identität und Normalität ko-konstitutiv ist. Ist der eingeschlossene Abfall der ausgeschlossene andere? Wer aber ist die Gemeinschaft? Wer lebt da in Gemeinschaft zusammen? Wer nicht? Lebt man mit sich selbst zusammen, wenn man zusammen lebt? Lebt man nur für sich mit sich selbst zusammen? Es ist schwierig, sagt Derrida, das Begehren ohne irgendeine gleichsam kreisförmige Rotation oder Rückkehr zu denken. Rückkehr. Wohin?
Was heißt Zusammenleben? Und vor allem, was ist ein Gleicher? Einer, der mir als Mensch, als Nachbar, als Mitbürger, als Artgenosse, als Nächster gleicht? Oder auch, soll man nur mit seinesgleichen zusammenleben?
Wer ist ein Gleicher? Wie gleich ist ein Gleich?
Wie gleich ist ein Gleich?
Und wer ist, der nicht dem einen gleicht, sondern der andere ist?
Sondern der andere ist die andere.
Ist das ein Fremder?
Ist das ein Fremder?
Hat Gleichheit ein Maß und wer bestimmt das? Welches Kriterium? Derrida, wir haben gerade kurz Jacques Derrida gehört.
Nicht gehört, weil Derrida ist ja 2004 gestorben.
Wir haben also Derridas Stimme gehört, die seine Stimme nicht ist. Haben wir aus einem späten Vortrag gehört ein Stück von den Schurken, von der Schwierigkeit der Frage, wer ein Gleicher ist und wie man das entscheiden kann, ob man nur mit Gleichen zusammenleben soll und wem eigentlich der Gleiche gleicht und wer auf welche Weise Gleiche und weniger Gleiche und Ungleiche unterscheidet voneinander.
Gleiche ich mir? Gleiche ich einem anderen? Soll ich dann mit mir zusammenleben, wenn es so ist, dass man nur mit seinesgleichen zusammenleben soll? Bin ich meinesgleichen? Wohnt da noch jemand anderes?
Wohnt da noch jemand anderes?
Ist das eine Frage?
Ist die Frage nach dem Fremden nicht eine Frage des Fremden, eine vom Fremden kommende Frage? Sollte man, bevor man sagt, die Frage des Fremden, vielleicht präzisieren, die Frage des Fremden. Wie soll man diesen Unterschied vernehmen?
Ist die Frage des Fremden nicht auch eine Frage nach dem Fremden, das in mir selbst wohnt? Vorlesung. Wie zusammenleben. Collège de France, Sitzung vom 23. März 1977. Figur, Randexistenzen. Abschweifung, das eine, die zwei. Sprecher, Roland Barthes.
Ich weise darauf hin, dass das eine als Strafe gilt. Nur eines zu sein, muss die Bedeutung einer Bestrafung für etwas haben. Robinson Crusoe äußert diesen Glauben unablässig. Wenn er dazu verdammt ist, allein auf einer verlassenen Insel zu leben, so büße er damit die Fehler seiner Jugend und vor allem die Rebellion gegen seinen Vater, der ihm verboten hatte, zur See zu fahren. Nach dem Schiffbruch, als er eine Bilanz seiner Lage zieht, lodert das Begehren der Zwei in ihm auf. Aber diese Freiheit reißt mich nicht aus der Endgültigkeit meines Seins heraus, aus der Tatsache, dass ich auf immer mit mir selber bin. Und diese Endgültigkeit ist die Einsamkeit.
Folgen wir dem französischen Philosophen Emmanuel Levinas, den wir gerade gehört haben, ist Einsamkeit nicht ein Mangel aufgrund eines Fehlens von etwas oder jemandem, der benennbar, sodass die Einsamkeit begrenzbar ist auf diese oder jene zeitweilige Abwesenheit, sondern einsam sind wir deshalb, weil wir unausweichlich mit uns selber sind und wieder auf die eigenen Füße, über unsere eigenen Füße fallen. Vielleicht ist die Einsamkeit der Kreis, den das Ich um sich selbst zieht, in dem es sich dreht. Levinas schreibt das in seinem frühesten Buch, Vom Sein zum Seienden, der deutsche Titel, das 1947 in Französisch erscheint. Im Vorwort lesen wir, der Text wurde größtenteils zu Papier gebracht in Gefangenschaft, in sogenannten Stammlagern in der Bretagne und in der Nähe von Hannover.
Aber sollte ich das vielleicht lieber nicht erwähnen?
Das philosophische Denken, Schreiben von Levinas, stets ist es bezogen auf vorphilosophische Erfahrungen, die es in Bewegung setzen. Aber die Landschaft dieses Schreibens als eine der Gefangenschaft zu benennen, bringt es das Denken nicht in Gefahr, in seinem Anspruch verkannt zu werden, über das Leben etwas auszusagen, nicht allein von einer bestimmten singulären Erfahrung zu sprechen, Gefahr einer Reduktion, nun ja, ein jüdischer Denker und zumal in Gefangenschaft und in solch finsteren Zeiten, wie kann einer da anders denken als in Einsamkeit, an wen kann er sich wenden in solchen Zeiten, schlimm. Jedenfalls schreibt Levinas in dem gerade erwähnten Vorwort, es werde das Stammlager
hier weder als Garantie für Tiefe noch als ein Recht auf Nachsicht angeführt. Es soll erklären, warum jede Stellungnahme zu philosophischen Werken fehlt, die mit so viel Eklat zwischen 1940 und 1945 veröffentlicht worden sind.
Levinas scheint um Nachsicht zu bitten, dass er in Gefangenschaft nicht die neueste philosophische Literatur berücksichtigen konnte. Es ist die Einsamkeit, die das Ich unausräumbar an sich selbst bindet, aus der das Denken von Levinas einen Ausgang sucht. Eine Sprache, in der ein anderes Begehren sich sprechen kann als das Begehren des eigenen. Ein anderes Begehren.
Ein anderes Begehren.
Es wäre das ein Begehren des anderen.
Es wäre das ein Begehren des anderen.
Begehren, das in einem Abstand
Begehren,
sich hält,
das in einem Abstand sich
aber in einer Geste der Hinwendung,
aber in einer Geste
der Hingabe,
der Hinwendung,
der Gabe,
der Hingabe. Der Gabe.
Was das Begehren sei, Levinas verdeutlicht das über eine Unterscheidung von Bedürfnis und Begehren, Begehren und Hunger. Der Hunger ist aufrichtig und ehrlich, hat ein Ziel, eine Erfüllung. Der Hunger wird satt und will nichts anderes als seine eigene Sattheit. Das Begehren hingegen wird vom Hunger genährt, ist Leere, die zugleich maßlos ist, eine Fülle, die wird niemals voll. Wer also essend nicht satt wird, ist vielleicht nicht hungrig gewesen, hat nur den Hunger mit etwas anderem, hat wie Penthesilea Küsse und Bisse verwechselt, hat ihn schließlich gegessen, den Geliebten, und vielleicht geglaubt, selbst stillen zu können, was dem einen nur vom anderen Menschen zukommen kann. Denn es tritt ja das Ich nicht aus sich selbst heraus. Aus sich heraustretend nimmt es sich, damit die Einsamkeit des Kreises, damit noch etwas oder jemand sich eröffnet, muss es dem anderen noch einen Weg, eine Schneise, ein Schlupfloch lassen. Und es würde der Kreis eine Bleibe.
Und es würde der Kreis eine Bleibe.
Bleibe doch noch ein wenig, sei hier. Und die Bleibe sei Einladung, ein offenes Haus. Nicht bei mir zu Hause, sondern gemeinsam die Welt.
Gemeinsam die Welt.
Gemeinsam die Welt.
Etwas aufschließen heißt, eine Geschlossenheit zu beheben, sodass das, was eingeschlossen war, hervortreten und sich entfalten kann. Damit es aber zu einer Welterschließung kommt, muss man sich von sich selbst lösen, eben damit man dem gegenübertreten kann, was kommt.
Nun sind wir ausgeschert aus der Frage, ob die Frage des Fremden nicht zunächst eine vom Fremden kommende Frage ist. Und Jacques Derrida hat gefragt, im Seminar von der Gastfreundschaft 1996 gehalten in Paris, wie soll man diesen Unterschied vernehmen? Wie soll man diesen Unterschied vernehmen zwischen einer Frage des Fremden, die den anderen zum Fremden macht, zum Objekt, zum Gegenstand einer Thematisierung, zum Gegenstand seiner, ihrer Infragestellung und einer Frage, die die Frage offen lässt. Vielleicht so. Vielleicht wäre der Fremde die Fremde, diejenige, die die erste Frage stellt. Mich in Frage stellt? Nein, es ist der Fremde der Feind und ich muss ihn loswerden. Aber ich brauche den Fremden, denn der Fremde macht mich sagen, dass ich bin, wer zu sein ich begehre. Wenn ein Begehren das ist, und nicht ein Bedürfnis, das stets und immer seine eigene Leere bleibt. Das Begehren aber sei Nähe in der Weise der Zärtlichkeit, eine extreme Zerbrechlichkeit, Verwundbarkeit, die voraussetzt, dass das Ich sich lässt, berühren lässt vom anderen. Aber es ist ja eine Zeit des großen Loswerdens, schreibt Achille Mbembe, eine Zeit des großen Ohne.
Ohne das alles auskommen. Wir können alle ohne Berührungen auskommen, ohne Begegnungen auskommen, ohne den Ausdruck des anderen auskommen, weil wir sehen ja den anderen von überall her. Auf dem Bildschirm sehen wir den anderen, die andere, und wir hören, was er spricht. Wir können so noch immer und von überall her ja Informationen übermitteln. Was brauchen wir da einander? Was brauchen wir das Antlitz der anderen? Ihr Gesicht schicken wir doch lieber schnell eine Sprachnachricht herüber. Schicken wir doch noch ein Bild von uns mit herüber. Kommen wir doch ohne das alles aus. Sind wir doch immer noch miteinander, sagen wir ohne Wimpernzucken, wenn auch mit vielleicht computerisiert viereckigen, müden Augen. War das schön, dass wir uns gesehen haben. So schön. Und ein großes Hallo.
Ist es nicht die Begegnung mit dem Gesicht des anderen, durch die ich mich mir selbst offenbare?
Fragt Membe im letzten Kapitel der Politik der Feindschaft und setzt, so fragend, ein Fragezeichen hinter die Diagnose und Kritik unserer Zeit, die er in diesem Buch vornimmt. Fragezeichen? Können wir diese lange Nacht, die Nacht der Identität, hinter uns lassen? Lassen das Große ohne den anderen? Ihn stattdessen wohnen lassen, in uns und uns selbst sein lassen, anders? Im französischen Original ist die Politik der Feindschaft 2016 erstmalig erschienen. Als ich ein Exemplar beim Verlag bestelle im Frühsommer 2020, ist es nicht verfügbar. Ist die zweite Auflage noch im Druck? Gibt es eine Wartezeit? Gibt es in meinem Kopf die Frage, ob es gelesen wird und in welcher Weise? Haltung? Denn es ist ja seit diesem Frühjahr in aller Munde, im Munde, um es auszuspeien, um zu sagen, dass es uns nichts zu sagen hat, weil es ist ja ein südafrikanischer Wissenschaftler, der da schreibt. Und brauchen wir das gar nicht lesen, weil wir sehen schon, was das ist, nämlich ein Angriff auf unser Denken und unsere Identität zumal. Achille Mbembe, wer ist das?
Achille Mbembe, wer ist das?
Eingeordnet und vorgestellt je nach Gesellschaft als Historiker, Philosoph, Theoretiker des Postkolonialismus und ist er überall nicht dort zu finden, denn er passiert ja diese Gegenden, Denkweisen, ist ein Globaldenkender, Weltbereisender, von einem anderswo ausgehend und darauf zu.
Der Passant, diese Gestalt des anderswo, kommt doch nur deshalb vorbei, weil er sich auf dem Weg von einem anderswo zu einem anderen anderswo befindet. Aber von einem Ort zum anderen zu wechseln, heißt auch, mit jedem von ihnen eine Beziehung zu knüpfen, die sowohl durch Solidarität als auch durch Distanz geprägt ist, niemals jedoch durch Gleichgültigkeit. Nennen wir dies die Ethik des Passanten.
Hatten wir in diesem Frühjahr auch von der Zartheit dieses Denkens gehört? Kam auch zu Augen, zu Ohren, wie es auf leichten, nämlich leisen Füßen tanzt?
Nein. Es ist dies Buch der metaphorische fremde Körper und wir müssen es erledigen. Zitieren wir ein Satzfragment daraus oder zwei, lesen wir sicherheitshalber nicht weiter, werden wir lieber gleich damit fertig. Zitieren wir nicht einmal aus dem Buch, lesen wir sicherheitshalber nur, was im Internet als Auszug mühelos zugänglich ist. Es sei dies eine Zeit des großen Loswerdens, schreibt Achille Mbembe.
Eine Welt aus bindungslosen Menschen. Oder aus Menschen, die ohne die anderen auskommen möchten.
Eine aufgeteilte Welt, die besteht aus zwei Ordnungen. Einer Trennung, die das eine setzt, eine Gemeinschaft der Gleichen, und setzt das andere, eine Gruppe von Nichtgleichen oder Menschen ohne Teilhabe. Menschen, die nicht das Recht haben, Rechte zu haben. Menschen, die nicht das Recht haben, ich zu sagen. Menschen, die klassifiziert, vielleicht registriert, auf ihre Nützlichkeit, Verwertbarkeit geprüft, die ansonsten im Sicherheitsabstand gehalten werden, weil sind sie eine Bombe, die jederzeit hochgehen kann, oder eine Strömung, die uns unterspült, gar eine Welle. Das Wellenaufkommen Richtung Europa ist ja seit 2015 so bedrohlich geworden. Müssen wir in den Grenzschutz investieren und müssen die Fremden in Verwahrung genommen werden? Möchten wir nicht wissen, wer sie sind, was sie sagen und tun? Und brauchen wir sie doch?
Denn es ist eine Trennung, die macht zwei Ordnungen. Gibt es die Gemeinschaft nicht ohne den Fremden, das Selbst nicht ohne den anderen, das Innen nicht ohne das Außen, das Hier nicht ohne sein Anderswo.
Aber es gibt das Gesicht des anderen, das ist Weigerung, in seiner Zuordnung enthalten zu sein. Er hat sie stets schon verlassen und taucht unvermeidlich wieder hinter ihnen auf. Als anderer. Levinas schreibt, es sei in bestimmter Weise nicht störender
als der Nächste, der mich nicht gleichgültig lassen kann. Der Begehrte, nicht Begehrenswerte, hat seine Zugangswege dem Begehren nicht anvertraut.
Wie nenne ich ihn dann den Nächsten? Nenne ich ihn Ausländer? Fremden? Wo der nur herkommt von anderswo? Und ist er nicht richtig, was er sagt, wenn es bei uns falsch ist, wie Felix Klein sagt? Ein Denken, das von anderswo kommt, also wenn das ein Denken ist und wenn es falsch ist bei uns, wird es von woanders herkommen ja nicht richtig, sagt Felix Klein. Wer aber eigentlich ist Felix Klein?
Ja, also erstmal muss man vielleicht nochmal mein Amt kurz erklären. Also der Deutsche Bundestag hat ja mein Amt als Beauftragter für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus gefordert und explizit festgelegt in einer Entschließung von Januar 2018, dass ich die politischen Maßnahmen der Bundesregierung koordinieren soll, aber eben auch Debatten anstoßen soll, und alle Formen von Antisemitismus vor allem auch ansprechen und bekämpfen soll. Und der Bundestag hat danach auch verschiedene Resolutionen verfasst, auch gerade in Bezug auf israelbezogenen Antisemitismus. Ich weise auf die BDS-Entscheidung von 2019 hin, Entschuldigung. Ja, und das sozusagen ist mein Auftrag. Und hier habe ich sehr, und da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, der Bundestag hat ganz klar und auch der Landtag von Nordrhein-Westfalen Entscheidungen getroffen, dass man sozusagen Stimmen, Künstlern oder überhaupt, also Gruppierungen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen, nicht mit öffentlichen Geldern unterstützen sollte. Und hier war jetzt ein Anwendungsfall tatsächlich, dass die Ruhrtriennale, die eben weitgehend öffentlich finanziert wird, einem Vertreter eines, also einem Wissenschaftler, ist ja eigentlich erstmal völlig egal, woher er kommt, also einem Wissenschaftler eine Bühne bietet, wo Israel, also der auffällig geworden ist, oder der sich israelfeindlich und auch aus meiner Sicht Holocaust relativierend geäußert hatte. Das sind also Dinge, die auf die ich hingewiesen habe. Ich habe ihn als Person nicht stigmatisieren.
Auf diesen ersten Text antwortet ein zweiter Text, der sich gleichermaßen als Akt der Selbstbestimmung, Modus des Bei-sich-Seins, innerer Blick und kritische Utopie versteht. Dieser zweite Text ist eine Antwort auf eine andere Kategorie von Fragen, die in der ersten Person Singular gestellt werden. Wer bin ich? Bin ich wirklich der, der ich nach Ihrer Aussage angeblich bin? Stimmt es, dass ich nichts anderes als das bin? Meine Erscheinung? Was man von mir sagt und in mir sieht?
Sie haben es ja genau richtig gesagt, auch problematische Aussagen, die er hatte und die sind wirklich belegt, hingewiesen. Und dadurch eine große Debatte ausgelöst. Das gehört zu meinem Amt. Und insofern glaube ich, dass es gut ist, dass es diese Debatte gegeben hat. Und jetzt ist eben auch klar geworden, dass die Erkenntnisse oder viele Narrative der sogenannten postkolonialen Studien, die weltweit ja betrieben werden, mit Errungenschaften unserer Erinnerungskultur in Deutschland kollidieren.
Noch heute ist nicht allen klar, ob die Versklavung der Neger und die kolonialen Grausamkeiten Teil des Weltgedächtnisses sind, zumal dieses gemeinsame Gedächtnis nicht das alleinige Eigentum der Völker ist, die Opfer dieses Ereignisses wurden, sondern der gesamten Menschheit. Und zumal wir uns, solange wir nicht das Gedächtnis der ganzen Welt erfassen können, unmöglich vorzustellen vermögen, was eine wirklich gemeinsame Welt, was eine wirklich universelle Menschheit und Menschlichkeit sein könnte.
Dass wir sozusagen in einer Situation, wo wir unsere Erinnerungskultur sowieso verteidigen müssen gegen Rechtspopulisten und andere, jetzt noch zusätzlich dieser Aspekt hinzukommt. Und ich habe in dem Interview, das Sie genannt haben, nochmal deutlich gemacht, dass etwas, was aus deutscher Sicht problematisch oder sogar nicht richtig ist, falsch ist, ja nicht dadurch unproblematisch oder richtig wird, nur wenn es von woanders herkommt.
Phallogozentrismus.
Die größte Herausforderung, vor der unser Zeitalter unter diesen Umständen steht, ist die Erneuerung des kritischen Denkens. Das heißt eines Denkens, das seine außer sich liegende Möglichkeit mitbedenkt und sich der Grenzen bewusst ist, denen die eigene Einmaligkeit in dem Kreislauf unterliegt, der uns immer wieder an ein Woanders bindet. Die Heraufkunft eines solchen kritischen Denkens verlangt offenkundig die Überwindung der radikalen Entgegensetzung von Eigenem und Fremden.
Was also ist aus diesem vorhin zungenbrecherischen Wort Phallogozentrismus geworden und was will es sagen?
Phallologozentrismus.
Was ich verstehe, was es vielleicht und unter anderem aufzeigen will, ist ein Programm, ein Verfahren, eine Logik der Unterscheidung, der Diskriminierung, der Selbstbestimmung als Bestimmung des anderen.
Und hätte dieses Verfahren, diese Logik eine Gestalt, es wäre das Bild einer vorgeschobenen Spitze, die von sich her auf andere zeigt. Ein Phallus also.
Aber hören wir uns in dieses Bild noch ein wenig hinein, in dies Bild einer Spitze, die nichts öffnet, der nicht sich eröffnet, weil sie ihr eigenes Ende ist und will.
Eine phallische Geste wäre demnach eine Geste ohne Begehren. Eine Geste, die ohne Hingabe nimmt.
Eine Bewegung im Kreisgang. Eine Rundfahrt unterm Steuer der Kapitän, der zumeist keine Frau ist. Rundfahrt ohne Aussicht. Ein Schiff, das nur um sich zu sehen ausfährt, um in das eigene zurückzukehren. Aber was wäre denn, wenn es da gar nicht schön wäre?
Die Deutschen wollen die Welt erobern. Die Deutschen sind Reiseweltmeister gewesen. Und diese Position werden sie nach meinem Empfinden auch nicht aufgeben.
Wenn wir vom anderen her uns in Erinnerung riefen, wenn das Denken sich vom anderen her in Erinnerung riefe, es wäre das ganz ein anderes Denken,
nämlich ein Denken des anderen, das versuchte, nicht nur sich selbst zu genügen.
Ein solches Denken würde sich einlassen, loslassen, aussteigen aus dem Kreislauf, seine Geschlossenheit zu beheben, beginnend mit der Dezentrierung des Kreises.
Jede echte Dekonstruktion der heutigen Welt muss mit der vollen Anerkennung des zutiefst provinziellen Charakters unseres Diskurses und des unvermeidlich regionalen Charakters unserer Begriffe beginnen.
Schreibt Achille Mbembe im ersten Kapitel der Politik der Feindschaft. Und er fährt fort, Schifffahrt mit wechselndem Steuer.
Dieses Buch möchte von Afrika aus, wo ich lebe und arbeite, aber auch von der übrigen Welt her, die ich unermüdlich bereise, einen Beitrag zur Kritik unserer Zeit leisten. Zu diesem Zweck möchte ich auf ein Verfahren zurückgreifen, das sich quer zu den Dingen stellt und auf die drei Motive der Öffnung, der Durchquerung und der Zirkulation achtet. Auf diese Weise versucht es, mit dem Zeitgeist zu brechen, der bekanntlich auf Abschließung und Abgrenzung jeder Art bedacht ist. Auf Grenzen, hier und dort, nah und fern, innen und außen.
Durchqueren, passieren, sich von anderswo auf sich zukommen lassen. Versuch in Richtung eines Weltdenkens, lokalisiert, von Afrika aus, wo ich lebe und arbeite, aber in Bewegung, auf Grenzen verweisend. Nicht um sie zu schützen, sondern sie zu überschreiten. Der Titel des Buches sendet, wir haben es bereits gehört, Jacques Derrida einen Gruß, dessen Politik der Freundschaft 1992 erschienen ist, da war ich ein Jahr alt, Ende der biografischen Anmerkung der Verfasserin. Es nimmt den Gestus dieses Denkens, die Haltung einer Schreib- und Denkweise ein, die nicht Anwendung ist, sondern Öffnung. Denn in der Haltung der Dekonstruktion zu denken, zu sprechen, zu schreiben, zu leben, zu lieben, ist ein Absehen von einer Methode, einem Programm, von einem Kurs oder Fahrplan. Derrida wird heute selten wohlwollend als Erfinder der Dekonstruktion vorgestellt. Dekonstruktion ist, wie gesagt, wie Derrida wieder und wieder gesagt hat, keine Methode, kein Programm, kein geregeltes Verfahren, kein Verfahren zur Regulierung. Sie hat keine Anwendungsfälle, sondern ist bezogen stets und immer auf das Einmalige, das Ereignis des Einmaligen, dem Kommenden, wer auch immer das sei, ein Gruß.
Dem Kommenden, wer auch immer das sei, ein Gruß.
Und diese Definition ist für mich maßgeblich. Und wenn ich diese Kriterien an den Text von Herrn Bembe anlege, dann komme ich eben zu dem Ergebnis, hier geht vieles durcheinander und hier müssen wir doch mal ganz klare Linien einziehen, um zu sehen, was ist zulässig und wo sind Aussagen aus meiner Sicht problematisch.
Es scheint, als ginge da ein Angriff von diesen Texten aus, von diesem Denken, das von anderswoher kommt. Aber es kommt die Destabilisierung ja nicht von außen.
Oh, aber wie hätten wir das so, so gern?
Sie hat in den Dingen selbst statt und verrät sich in den Rotationen des Kreises. Das andere hat im selben eine Wohnstatt und wir wollen es so gern veräußern, halten es in einem Abstand, einem Sicherheitsabstand von 1,5 Metern, damit wir uns halten können. Stolpern wir auch über die eigenen Füße, sind das die Füße des anderen. Haben sie sich uns in den Weg gelegt, räumen wir sie beiseite. Drehen wir mit stolzen Füßen eine nationale Pirouette, schließen wir uns ein in der Provinz, klopfen wir uns mit gutem Gewissen auf die europäischen Schultern, stellen wir das Denken, das wir unser nennen, universell, universalisieren wir die Provinz, stiften wir eine nationale Universalität. Das ist ein Widerspruch. Das haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz richtig gehört. Aber das macht nichts. Auch Widersprüche lassen sich einschließen.
Die postkoloniale Kritik ist doch ein träumerisches Denken. Es träumt von einer neuen Form von Humanismus. Von einem kritischen Humanismus, der vor allem darauf gegründet wäre, dass wir teilen, was uns diesseits von absoluten Setzungen unterscheidet.
Wir aber sprechen im Kreis über den Kreis.
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 Wir haben das alles schon gehört. Wir haben Derrida gelesen, gehört. Wir haben Bembe gelesen, gehört. Wir haben den Bundesbeauftragten für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen den Antisemitismus gehört. Wir haben ihn schon 3-mal gehört. Wir haben ihn schon öfter gehört. Es ist immer dasselbe. Wir sprechen im Kreis, es lärmen die Ohren, es schwindelt zugleich. Und was soll das alles eigentlich? Was soll das hier mit dem Kreis, mit dem Kreisel in diesem Kreislauf?
Da würde ich gerne ein ganz aktuelles Beispiel bringen von heute Morgen. Da hat Manfred Weber, CSU, hier bei uns im Deutschlandfunk mit Blick auf die Flüchtlinge, die wir derzeit an der griechischen Grenze sehen, von einem kollektiven Angriff gesprochen. Er nimmt ihnen also ihre Individualität, reduziert sie auf ihre Gruppenzugehörigkeit und stellt sie als Gefahr dar. Ist das nicht auch Rassismus?
Ich kenne das Zitat nicht, auch nicht im Zusammenhang, in dem es gesprochen wurde. Die Situation an der türkisch-griechischen Grenze macht uns sehr besorgt. Und deshalb ist es auch sehr wichtig und notwendig, dass die Gespräche auf diplomatischer Ebene sehr schnell auch effektiv geführt werden. Denn die Menschen dürfen nicht die Leidtragenden sein, die zwischen den Konflikten der Türkei und in Syrien mit Assad ausgetragen werden, und genauso wenig dürfen Menschen zu einer zur Verhandlungsmasse degradiert werden, denn es geht um individuelles Leid.
Und was soll das alles eigentlich? Was soll das hier mit dem Kreis? Mit dem Kreisel in diesem Kreislauf.
Okay, Frau Wittmann-Mautz, dann vielleicht ein anderes Beispiel, was wir alle wahrscheinlich noch im Kopf haben. Horst Seehofer 2018, der sagt, Migration ist die Mutter aller Probleme. Ist das rassistisch?
Das sind Einschätzungen, von denen ich noch nicht im Kern davon ausgehe.
Und was soll das alles eigentlich? Was soll das hier mit dem Kreis, mit dem Kreisel in diesem Kreislauf? Eine Definition von Rassismus, veröffentlicht von der Amadeo-Antonio-Stiftung, lautet:
Rassismus ist eine Ideologie, die Menschen aufgrund ihres Äußeren, ihres Namens, ihrer vermeintlichen Kultur, Herkunft oder Religion abwertet. In Deutschland betrifft das nicht weiße Menschen, jene, die als nicht deutsch, also vermeintlich nicht wirklich zugehörig, angesehen werden. Wenn Menschen nicht nach ihren individuellen Fähigkeiten und Eigenschaften oder danach, was sie persönlich tun, sondern als Teil einer vermeintlich homogenen Gruppe beurteilt und abgewertet werden, dann ist das Rassismus.
Man kann hören in dieser weiten Definition, in dieser Definition, die für den anderen die andere einen Platz frei lässt, einen offenen Rand, durch den sie erscheinen, begegnen kann als andere, dass es Rassismus ist, den anderen einzuordnen in eine Zugehörigkeit. Die andere als Vertreterin von,
als diese oder jene Repräsentantin zu verstehen, überhaupt in der Logik der Repräsentation die andere als andere verschwinden zu machen.
Aber haben wir ja kein Rassismusproblem in Deutschland, weil bei uns gibt es das nicht. Haben wir einzelne rassistische Straftaten in Deutschland? Ja, und schlimm ist das. Die aber haben wir immer in aller Schärfe verurteilt. Und brauchen wir also keine Studien dazu? Weil sind wir ja überzeugt, sagt der Bundesinnenminister, sei er ja überzeugt, dass die Mehrheit und weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Brauchen wir das alles nicht. Und Deutschland hatte ja nur ganz kurz. Und in Deutschland sind ja auch nicht so viele. Zumindest bis 2015 FF waren hier nicht so viele. Und überhaupt, warum die Aufregung? Rassistische Straftaten und also Einzeltäter, ja sagen wir dieses gesellschaftszersetzende Gift, stehen wir zusammen dagegen und sprechen wir über strukturellen Rassismus in Deutschland. Seit Hanau sprechen wir darüber. Kam aber Corona dann und sprachen wir schon nicht mehr darüber. Aber seit George Floyd nicht mehr atmen konnte, schauen wir alle besorgt in die USA und sprechen wir über strukturellen Rassismus in den USA. Ist ja nicht wie bei uns. Gehen wir auf die Straße, fragen wir, wie sieht das aus bei uns? Aber haben wir ja alles nicht. Haben wir längst schon einen Aktionsplan Integration gegen Rassismus? Haben wir also alles im Griff? Und was ist das für ein Ausweichmanöver? Bitte, Herr Mbembe, wenn Sie da eingreifen in eine deutsche Debatte, müssen Sie das klarstellen. Da geht vieles durcheinander. Müssen Sie erstmal beweisen, dass die Auseinandersetzung rassistisch ist, ja nicht gegen Ihre Person. Und überhaupt sind wir ja der Tradition der Aufklärung, also ein aufgeklärtes Denken.
Als George Floyd erstickt ist, las und hörte ich davon erst später. Ich konnte es mir leisten, nicht zu wissen. Ich musste nicht damit rechnen, dass einer aus dem Haus tritt, in den Supermarkt an die Kasse und nicht zurückkehrt.
Ich musste es nicht wissen. Konnte ich mir leisten, nur Notiz davon zu nehmen?
Konnte ich mir leisten, nur Notiz davon zu
Konnte
nehmen?
Konnte ich mir leisten, nur Notiz davon zu nehmen?
Konnte ich mir leisten, nur Notiz davon zu nehmen?
Schließlich ist die Rasse einer der Rohstoffe, mit denen man Unterschied und Überschüssiges herstellt. Das heißt, eine Art von Leben, das verschwendet oder rückhaltlos verausgabt werden kann. Da zählt es kaum, dass sie nicht als solche existiert. Sie führt weiterhin zu Beschädigungen, weil sie ursprünglich das ist und immer sein wird, in dessen Namen man Zäsuren innerhalb der Gesellschaft schafft.
Noch immer steht sie aus, die Frage des Fremden. Und die Frage, ob sie die Frage des Fremden nicht zunächst eine vom Fremden kommende Frage ist. Die Frage hatte sich uns in den Weg gestellt, uns in Frage gestellt. Und finden wir eine Antwort? Oder geht die Sendung verloren in dieser langen Nacht? Hat die Frage unsere Adresse? Es war Derrida, der sein Seminar von der Gastfreundschaft eröffnet hatte mit dieser Frage. Bevor sie eine zu behandelnde Frage, bevor der Fremde zu handen ist,
der Fremde ist nie zu handen. Der andere ist die Weigerung, enthalten zu sein, sagt Emmanuel Levinas.
Bevor der, die oder das Fremde ein Thema ist, ein Problem, das ich verhandle, sagt Derrida, ist die Frage des Fremden eine Frage, die vom Fremden herkommt. Und eine Frage an den Fremden eine Frage, die an den Fremden gerichtet wird. Als ob der Fremde zuallererst derjenige wäre, der die erste Frage stellt oder diejenige, an die man die erste Frage richtet. An Achille Mbembe richtet sich keine Frage. Vor jeder Frage an Achille Mbembe richten sich gegen ihn drei Vorwürfe. Drei Vorwürfe geben der Rotation des Kreises ihren Anstoß seit dem Frühling. Nun ist wieder ein anderer Frühling. Der Kreis dreht sich weiter, findet wieder und wieder einen Anstoß. Weil es wurde nämlich Anstoß genommen. Woran? An einer Art zu denken. Einer Art zu denken, zu sprechen, zu schreiben, zu begehren, zu lieben vielleicht. Der Kreis wird von drei Vorwürfen angestoßen.
Sollen wir diese Vorwürfe noch einmal erheben? Zusammenfassen? Zitieren? In einen anderen Kontext setzen? Werden sie dann wieder gut? Werden sie durch das Versetzen vom einen in den anderen Kontext neutralisiert? Behebt der eine Kontext den anderen? Sollen wir diese Vorwürfe also zitieren? Haben wir nicht schon genug davon gehört?
Warum sage ich fortwährend wir? Bin ich denn in Gesellschaft? Darf ich jemand grüßen?
Hallo? Yes? Yes?
Du hast recht. Wir sind ohne Zweifel mehrere. und ich bin nicht so allein, wie ich es bisweilen sage, wenn die Wehklage darüber sich mir entringt oder ich mich wieder abmühe, dich zu verführen.
Vielleicht ist die Frage an den Fremden gar keine Frage, sondern etwas, was die Frage ermöglicht. Vielleicht ist es ein Ja, das eine Begegnung ermöglicht, indem es die Frage offen lässt, zulässt, eine Art Einverständnis.
Vielleicht ist es ein Ja.
Wenn man sich an jemanden wendet, und sei es auch nur, um eine Frage zu stellen, muss es vor der Frage eine Zusage geben. Ein »Ich spreche zu dir«, ja, herzlich willkommen, »Ich spreche zu dir«, »Ich bin da«, »Du bist da«, »Hallo«.
Vielleicht sagt das Ja vor der Frage »Ich habe dich gesehen«.
Vielleicht sagt das Ja vor der Frage »Ich habe dich gesehen«.
Vielleicht sagt das Ja vor der Frage »Ich habe dich gesehen«.
Hier einreisen lassen können, die in Wahrheit.
Außerdem bestünde die Gefahr, dass an den EU-Außengrenzen dauerhaft Lager mit Haftähnlichen
zuständen. Wenn so viele junge Moslems, die hier geboren werden, sich radikalisieren, dann hat doch...
forderten die Flüchtlinge Freedom, also Freiheit. Sie wollen
darüber muss man doch sprechen.
Seit er die Aufmerksamkeit auf die antisemitischen Aktivitäten und Äußerungen des Kameruner Philosophen Achille Mbembe gelenkt hat, ist der Antisemitismusbeauftragte Zielscheibe ständiger Angriffe.
Schreibt Alan Posener in der Zeit. Frage der Stunde, des Tages, unserer Tage. Woher kommt die Wut gegen Felix Klein? Der Weg der Frage geht natürlich um im Kreis. Nämlich zurück zu Achille Mbembe und der Debatte. Der großen Debatte, die der Kampfbeauftragte für, gegen Antisemitismus Kraft seines Amtes angestoßen hatte. Zurück zu Achille Mbembe, nämlich zu jenem von ihm beschriebenen, analysierten Denken der Feindschaft. Oder ist es feindliches Denken, das die wesentlichen Dinge nicht zu unterscheiden weiß voneinander? Ja, das gar den Wesensunterschied zwischen Demokratie und Diktatur leugne. Und darauf hatte Felix Klein ja bereits aufmerksam gemacht, dass das hier missverständlich verstanden werden könne. Und nun ist Felix Klein, schreibt Alan Posener, zu einer Zielscheibe geworden.
Vielleicht werden wir später die Figur dieses Rades, dieser zum Ausgangspunkt zurückkehrenden Bahn, dieser weiteren Runde, der Rundheit der Drehung und des Turmes ebenso wie der Rückkehr zu sich, zum Gesetz einer erschreckenden und selbstzerstörerischen Autoimmunität erheben.
Alan Posener hatte zuvor schon einmal versucht, Achille Mbembe zu lesen, schreibt Alan Posener. Kann man versuchen zu lesen im Autorenblog Starke Meinungen, Beitrag vom 13.07.2020. Mit Karl Schmidt und Co. gegen die Spätmoderne, heißt es, hatte ich
mir vorgenommen, so zu tun, als wüsste ich nicht um die antizionistischen und antijudaistischen Äußerungen Achille Mbembes. Ich wollte seine Arbeit unter Ausklammerung dieser Äußerungen bewerten, wie es seine VerteidigerInnen verlangen. Es ging nicht.
Alan Posener ist also an der Haltung der Enthaltung gescheitert. Warum?
Warum?
Warum? Warum?
Nicht, weil ich darauf versessen wäre, Achille Mbembe Antisemitismus vorzuwerfen, sondern weil Mbembes Werk eingestandenermaßen einen Generalangriff auf die europäische Tradition der Aufklärung darstellt.
Ein Generalangriff auf die Aufklärung, auf eine ganze europäische Tradition, ja, auf eine Denkerrungenschaft, ein Angriff auch. Wir haben es gehört, Felix Klein hat es gesagt, geht aus von den sogenannten postkolonialen Studien und den Poststrukturalisten zumal, vorsehen, weil die tragen den Sinn davon. Und die Transzendenz, schreibt Achille Mbembe, man wirft ihnen vor, es seien dies
allesamt Totengräber der Aufklärung und Gegner des Humanismus.
Und alle, die auf diesen Zug, auf diesen Sinnentzug aufspringen, sind gefährlich. Es muss also Geschlossenheit gewahrt. Es muss um Willen der Aufklärung und des Sinns, es muss sich der Kreis weiterdrehen. Denn wenn käme der Sinn uns abhanden, wo kämen wir nur hin?
Es muss also Geschlossenheit gewahrt. Es muss um Willen der Aufklärung und des Sinns, es muss sich der Kreis weiterdrehen. Denn wenn käme der Sinn uns abhanden, wo kämen wir nur hin?
Und schließlich ist das postkoloniale Denken kein antieuropäisches Denken. Ganz im Gegenteil. Es appelliert an Europa, das, was es als seinen Ursprung, seine Zukunft und sein Versprechen versteht, auf verantwortungsvolle Weise zu leben. Wenn der Gegenstand dieses Versprechens wirklich die Zukunft der gesamten Menschheit ist, wie Europa immer vorgegeben hat, dann appelliert das postkoloniale Denken an Europa, diese Zukunft auf einmalige, für sich selbst, für den anderen und gegenüber dem anderen verantwortliche Weise offen zu halten.
Dem anderen, der anderen einen Platz freilassen, den Grenzen eine Öffnung,
Es muss noch das Denken eine Differenz von sich zu sich mitdenken lassen. Eine Nichtübereinstimmung. Damit noch etwas ankommen kann. Damit noch etwas oder jemand ankommen oder zukommen kann. Damit noch etwas passieren kann. Jemand, den wir noch nicht einmal als Umriss und aus der Ferne gesehen. Ich sage fortwährend und noch immer sage ich wir. Aber außer mir spricht niemand. Aber es waren doch noch andere Stimmen vernehmbar. Und sind wir nicht fortwährend im Gespräch? Sind wir nicht mehrere, während ich mich abmühe, sie, dich zu verführen? Bin ich nicht so allein, wie ich zuweilen denke?
Wer wagte zu sagen, wie viele wir sind und in welchen Sprachen werden wir gesprochen? Welche können wir hören und nicht?
Achim Membes Politik der Feindschaft schließt, indem sie sich öffnet. Mit einem Epilog von einer Ethik des Passierens, des Passanten.
Es gibt nur wenig derart bedeutungsbeladene Begriffe wie den des Reisenden, des Passanten. Zunächst einmal enthält das französische Wort passant mehrere andere. Angefangen mit dem Wörtchen pas, nicht, aber auch Schritt. Einerseits Ausdruck der Negation, was nicht oder noch nicht oder nur aufgrund seiner Abwesenheit existiert. Andererseits Rhythmus, Takt, Geschwindigkeit entlang eines Weges, eines Ganges, einer Ortsveränderung. Etwas, das in Bewegung ist. Sodann sogleich als Kehrseite, passé, vergangen. Vergangenheit nicht als Spur von etwas, das bereits geschehen ist, sondern das zu geschehen im Begriff ist.
Was aber passiert da mit dem Subjekt als einem Passanten, einer Passantin? Wie kann es vom anderen her noch sagen, dass es ist oder wer? Vielleicht muss es sich, schreibt Achille Mbembe,
als eine Vielfalt neu vorstellen, die keine Außengrenzen, kein Außen hat. Muss seine Bestimmung, seine Definition in einem immer anderen Wechselspiel finden, das sich allen Definitionen entzieht, in einem Dagegenschreiben, das jede Geschlossenheit, jede Schließung sprengt und die Angelegenheit nicht ein für allemal abschließt, sondern sich in Form einer unabgegoltenen, offenen Frage stellt.
Doch woher eigentlich der Wunsch, mit der Gabe, wenn es sie gibt, auszubrechen? Weshalb wünscht man die Gabe? Und weshalb wünscht man, die Zirkulation des Kreises zu unterbrechen? Warum will man herauskommen? Wovon will man davonkommen?
Die Gabe, wenn es sie gibt, gäbe dem anderen statt. Eine Stätte einer Behebung des Kreises seiner Unterbrechung. Was gibt die Gabe, wenn es sie gibt? Gibt, was sie hat, gewiss, aber indem sie nimmt. Indem sie auf sich nimmt, was der, die, das andere ist.
Nimm mich zu dir. Sei bei mir.
Die Gabe setzte also ein, das Ich in ein Mich. Berühr mich. Eine Geste, die eine Sprache hervorbringt, die Gabe ist einer Beziehung mit dem anderen. Einer Zärtlichkeit.
Eine Zärtlichkeit.
Damit eine Beziehung der Fürsorge möglich ist. Wo man sich vom Gesicht des anderen anrühren lässt.
Politik der Feindschaft. Letztes Kapitel, vorletztes Wort. Damit noch etwas ankommen kann oder jemand. Damit wir uns noch davonkommen oder ich.
Wenn du denkst, ich hätte mich selber verlassen, wer hält sich denn jetzt bei dir auf?
Von der Behebung des Kreises oder wie man sich davonkommt, vielleicht. Radio-Essay von Gloria Freitag. Es sprachen Veronika Bachfischer, Andreas Klaue, Udo Rau, Reinhold Weiser. Ton und Technik Burkhard Pitzer-Landeck und Tanja Hiesch. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk 2021.